Erwartungen, die dritte. Zweimal ging das schon um Erwartungen. Und wir haben Erwartungen. Erwartungen, ich fange mal ganz klein an, dass das Wetter heute zumindest so gut ist, dass ich hier einen Spaziergang machen kann. Kleine Erwartung. Aber wir wissen, jeder von uns hat Erwartungen. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen. Und doch, ich muss es mir bewusst machen. Ich habe Erwartungen. Ja? Ich habe Erwartungen an einen Gottesdienst. Ich habe Erwartungen an euch. Ihr vielleicht auch an mich. Und manchmal sind uns die bewusst, manchmal sind das richtig gute, zweckmäßige, manchmal sind das auch sehr schräge Erwartungen. Am vergangenen Sonntag haben wir uns Gedanken gemacht über die Erwartungen innergemeindlich. Gemeinde in Rom, Paulus schreibt einiges von Erwartungen. Ja, und heute, welche Erwartungen warten heute auf uns? Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass Gott Erwartungen an dich und dich und dich und dich und mich haben könnte? Welche Erwartungen hat Gott eigentlich an uns? Wie begegnen wir diesen Erwartungen? Und da möchte ich mit euch hingucken. Was erwartet Gott von mir? Was erwartet Gott von dir? Heute, morgen oder vielleicht generell? Welche Erwartungen hat Gott an seine Jünger, seine Nachfolger, seine Freunde, an uns Christen? Habt ihr Ideen? Ich frage mal so in die Runde rein, auch wenn das vielleicht ungewohnt ist für so einen Gottesdienst auf Abstand und mit Zoom. Gibt es Erwartungen? Ist euch was präsent? Vertrauen, okay. Treue. Esther kennt den Predigtext. Nein, das. Sehr gut. Nein. Ich glaube, es gibt eine Vielzahl. Wenn man einmal die Bibel, Gottes Wort, unter diesem Aspekt liest, ich glaube, uns wird viel begegnen, wo Gott Erwartung hat. Erwartung an sein Volk Israel, wie es sich verhält, zu den Geboten zum Beispiel. Dass, wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Oh, ja. Aber haben wir vielleicht gar nicht so abgespeichert. Und da kommt einiges auf uns zu, sozusagen in der Endzeitrede, die uns begegnet in Matthäus 24, 25. Da ist ja einiges drin, wo Jesus beschreibt, worauf es seiner Meinung nach ankommt, je näher wir der Weltvollendung, ja Schritt um Schritt ran, näher kommen. Wenn Gott seine Königsherrschaft, die Basileia Touteou, wirklich kommen, sichtbar kommen lässt für alle, wenn Jesus wiederkommt. Und ich lese uns dazu einige Verse, Matthäus 25, Vers 14, folgende. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere hinzu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach einiger Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagt er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Ich komme mir fast vor, als ob ich Eulen nach Athen tragen wollte. Ein so bekanntes Gleichnis begleitet mich auch aus Kindheitstagen immer wieder. Und doch glaube ich, es lohnt sich hier hinzuhören, hinzugucken und eben mit dieser Fragestellung: Was erwartet Jesus von mir? Und von diesem oder vor diesem Gleichnis steht das Gleichnis von den klugen und törichten Brautjungfern. Das im Zusammenhang angeguckt macht Sinn. Auch hier finden wir nämlich Spuren dieser Erwartung, die Jesus an uns Christen hat: Ein Vorbereitetsein, ein Wachsein, ein Wahrnehmen, all das, damit wir, wenn Jesus wiederkommt, dem Bräutigam entgegengehen können, bereit sind für ihn. Und danach, das ist fast noch viel härter, danach gibt es eine harte Trennung. Links, rechts: Kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt er für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Es geht noch weiter. Und genau das Gegenteil auch. Und jeweils mit der Frage: Wo denn? Wo denn? Wo ist das passiert? Oder wo haben wir das versäumt? Und Jesus sagt ganz klar: Bei euren Mitmenschen. Bei den Menschen, mit denen ihr Kontakt habt. Da an diesen Stellen. Ich hatte eine Erwartung, dass ihr sie genauso ernst nehmt wie mich. So übersetze ich das für mich. Jesus hat Erwartungen an uns. Und jetzt kann man natürlich erstmal zusammenschrecken. Das kann uns unter Druck setzen, das kann uns lähmen oder im besten Falle wachrütteln, herausfordern, motivieren, auf die Spur setzen, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Dass wir sagen: Nicht nur danke, dass du mich gerettet hast, danke, dass ich dein Kind sein darf, danke, dass du bei mir bist, sondern es geht um ein bisschen mehr. Dass wir neu einen Blick bekommen für uns, für Gott, für unsere Mitmenschen. Und deswegen möchte ich das so versuchen, ein bisschen zu entfalten. Ein erster Gedanke dabei ist dieses große Vertrauen. Damit beginnt das nämlich. Auch wenn wir über Erwartungen nachdenken wollen, kommt es doch an, dass das, wie das Verhältnis zueinander ist. Das klang ja eben bei euch auch schon an. Wenn mir großes Vertrauen entgegengebracht wird, dann setzt mich das längst nicht so unter Druck, als wenn ich das Gefühl habe, da achtet einer genau auf das, was ich tue, mache oder vielleicht auch versäume. Dass ich das Gefühl habe, ich werde sofort kritisch hinterfragt. Und da führt einer quasi so eine Strichliste. Hast du nicht? Hat er. Wo ich das mal sehr, sehr krass erlebt habe, während der Ausbildung, da mussten wir eine Videopredigt vorlegen. Und dann wusste man genau, deine Mitstudierenden und das ganze Kollegium, und die sitzen da mit so einem Auswertungsbogen. Und dann hat er den Text getroffen, hat er, oder hat er nicht. Und ich habe noch einen Dozenten im Ohr, der sagte: Einmal wird hier die Wahrheit gesagt und dann will sie keiner hören. Weil manch einer von uns passte unter der geschlossenen Tür unter durch. Das war heftig. Und doch war es getragen vom Vertrauen. Wir haben auch manches dran geändert. Also, und das finde ich ganz, ganz wichtig hierbei. Ich werde mich hüten, jede Einzelheit dieses Gleichnisses ausdeuten zu wollen. Aber es ist ja mit den Händen zu greifen, wer hier derjenige ist, der gilt und der wiederkommt. Das ist Jesus Christus selber. Und er hat uns Christen seinen Besitz anvertraut. Jetzt kann man überlegen, was ist das alles? Was beinhaltet das? Den Bau seines Reiches, die gute Nachricht, sprich die Wort, sein Wort, die Botschaft von der Liebe Gottes zu uns Menschen. Damit können wir hantieren, damit können wir umgehen. Und er ist dann zu seinem Vater zurückgekehrt. Tja, aber ganz so schnell möchte ich dann doch nicht sein. Denn Jesus, und das steht hier ausdrücklich drin, Jesus gibt jedem Einzelnen von uns nach unseren Fähigkeiten, nach unseren Möglichkeiten. Und das ist das. Hier ist die Rede von Talenten. Und in manchen Übersetzungen, da steht dann etwas von Zentnern, Silber und. Und man kann das jetzt alles bis ins Kleinste ausdeuten. Wie viel Geld wert ist das denn? Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende, sondern viel entscheidender ist, dass in unterschiedlichen Mengen hier etwas gegeben wird. Dass eben halt der eine, ob das nun 5 Zentner oder 5 Talente sind, eben ein bisschen mehr als das, was wir jetzt nur unter Talenten verstehen. Aber dass das wirklich so passend ist. Maßarbeit. Jesus macht Maßarbeit. Er gibt einem Paul nicht mehr als einer Wildrut, sondern immer genau das Passende. Und dann kann ich das nicht vergleichen. Dann kann ich nicht sagen, ja, warum hast du 5 und ich 4 und 3 und 2 und... Nein, sondern es passt. Danke, eigentlich wäre die erste Reaktion, danke für das, was du mir gibst. Das wäre toll, zu sagen ja. Oder wenn ich das überhaupt noch nicht weiß. Das ist wie mit einem Geschenk. Ich muss es auspacken, das Geschenkpapier lösen und gucken, was ist das eigentlich? Nur, wir haben ein Problem, zumindest ist das mein Eindruck. Wir schielen. Wir sind darauf gepolt, zu vergleichen. Was hat der eine, was hat der andere? Bei Besuchen ist das immer so, was hast du dem mitgebracht, was hast du mir mitgebracht? Geht ganz schnell an, wir Erwachsenen können das in gleicher Weise. Wir können auch wunderbar gucken, wer hat hier was? Und dann, ja, dann meldet sich so etwas zu Wort wie Neid. Dann hätte ich das ja vielleicht auch gerne. Das möchte ich. Und ich hätte das. Ich würde gerne so reden können wie. Ich wäre gerne so erfolgreich wie. Ich würde gerne so aussehen wie. Und. Und darum geht es eben halt nicht. Es ist nicht unsere Aufgabe, bei dem anderen zu gucken. Ich glaube, wenn wir unser Geschenk auspacken, dann sind wir glücklich. Dann werden wir Entdeckung machen. Das ist einfach gut. Also, Jesus hat volles Vertrauen, und das möchte ich, dass du das persönlich hörst, Jesus hat volles Vertrauen in deine Fähigkeiten, in das, was dir gehört, was er dir gegeben hat. Und er weiß auch, was zu viel für dich wäre. Also wenn ich das aus diesem Gleichnis herausnehme, wenn der sagt, ich habe nur 2 Teile, der hat aber 5, und das hätte ich jetzt gerne, dann würde ich zusammenbrechen. Ich habe das manchmal schon so gedacht, wenn ich mir Thomas angucke, was der so vermutlich auf seiner Tagesordnung habe, wenn ich sage, wenn ich das eine Woche durchhalten würde, dann könntest du mich einweisen. Also ich vergleiche mich lieber nicht mit Thomas, das geht nach hinten los für mich. Und genauso im Miteinander eben halt auch. Funktioniert nicht, ist nicht Job, ist nicht unsere Aufgabe, sondern wirklich dankbar zu sein, zu sagen, ja, geh auf die Suche nach deinen Talenten. Das, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, all das, was dir möglich ist, Gaben, Fähigkeiten und auch Grenzen, gibt es auch, gehört auch dazu, was alles zu deiner Persönlichkeit gehört. Und du bekommst von Gott nichts zu hören, das ist auch schön dabei, das kannst du nicht. Das wird nie was, sondern Gott zeigt uns solche Grenzen durchaus auf. Aber ich will mit dir mein Reich bauen. Ich will nicht ohne dich sein. Und deshalb kriegst du von mir genau das. Also, Jesus setzt ganz großes Vertrauen in dich. Er setzt große Hoffnungen in dich. Er glaubt an dich. Er glaubt daran, dass du ihn in seinem Sinne hier vertrittst. Denn das ist ja in diesem Gleichnis die Sache. Vertretung. Er ist nicht da. Was passiert in seiner Abwesenheit? Er vertraut darauf, dass du seine Gedanken, seine Vorstellungen in deinem Leben, in deiner Umgebung, in seinem Sinne umsetzt. Vertrauen. Insofern toll, dass ihr das schon genannt habt. Ganz wichtig, als Voraussetzung. Und dann kommt genau das andere auch zum Tragen. Ganz klare Erwartungen. Der Herr Jesus, er kommt wieder. Und so einfach das auch klingt, es heißt, Es geht um Rechenschaft. Sagt, was habt ihr gemacht? Was ist in der Zwischenzeit gelaufen? Was hast du mit dem, was ich dir geschenkt habe, mit diesem kostbaren Geschenk gemacht? Es geht um unser Dienen, Haushalterschaft könnte man das nennen. Es geht um dieses Vertrauen. Und er fordert eben halt nicht nur, dass das irgendwie verwaltet wird, so Status quo halten, sondern dass es eingesetzt wird, vermehrt wird, dass es arbeitet. Und genau das dann ist die Frage, wie habe ich die Zeit genutzt? Was ist passiert? Wo haben wir uns entwickelt? Und da gibt es klare Anweisungen. Es gibt zum Beispiel eine klare To-Do-Liste von Eltern für ihre Kinder. Wir sind mal eben weg, aber es müsste noch. Die Wäsche müsste noch und das müsste noch und das müsste noch. Ja, und sie kommen wieder. Und da wurde nur am Handy rumgedattelt. Oder da wurde nur gespielt. Wäre Enttäuschung pur bei den Kindern. Oder wenn klare Vorgaben da sind, Termine gesetzt sind, dann geht es darum, dass die Arbeit auch bis zu dieser Frist erledigt ist. Kennen wir. Also dann zu sagen, gab so eine spannende Fortsetzungsserie im Fernsehen, musste ich gucken. Geht nicht. Funktioniert nicht. Also da spielt eine Verantwortung mit hinein. Jesus beurteilt seine Diener nicht nach den Talenten, die sie von ihm erhalten haben. Es geht ihm nicht um ein Konkurrenz- oder Leistungsprinzip. Jesus vergleicht uns nicht miteinander, nicht mengenmäßig. Zu sagen, also der 5, der muss 5, der 2, der muss 2. Hier ist die Rede von der Freude, die da ist, mit der sie selber wiederkommen. Ich habe es etwas entdeckt und das kriegst du zurück und ich kann es dir zurückgeben. Das entscheidende Kriterium für Jesus ist genau das, was Esther schon genannt hat. Treue, das ist das Entscheidende. Nicht die 10, nicht die 4 Talente sind das, sondern die Zuverlässigkeit, nicht der Erfolg. Und manchmal ist es viel schwerer, in einer Situation treu zu bleiben, auszuhalten, durchzuhalten. Denn das ist auf lange Sicht ja gedacht, nicht kurzfristige Ergebnisse. Vielleicht ist das unser Problem, denn Treue ist bedeutend schwerer zu messen als Erfolge, als Zahlen. Das erleben wir in Corona zur Genüge. Da wird immer auf Zahlen geguckt. Aber Treue, wie kriege ich das greifbar? Ist das aber nicht entlastend für uns? Ich brauche mich bei meiner Arbeit im Reich Gottes nicht mit einem Petrus oder Paulus zu vergleichen. Nicht mit einem Billy Graham oder einem Bodo Schwing. Ich brauche nur fleißig und treu zu sein. Und jeder von uns da, wo Gott ihn einsetzt und gebraucht. In Johannes 15 redet Jesus von der Frucht. Und das heißt, er redet davon, dass etwas davon auch sichtbar werden kann und sichtbar werden soll. Manchmal bekommen wir es aber nur gar nicht mit. Lest uns da zwei Stellen, Johannes 15, Vers 8 und 16. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Oder ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Eine Erwartung. Fruchtbares Christsein. Ja, nur manchmal merken wir das gar nicht. Dann hört man einmal Jahre später, wo man einen kleinen Impuls jemandem gegeben hat und freut sich und sagt, weiß ich gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber auch das gehört hier mit hinein. Einen Anstoß vielleicht gegeben zu haben. Deine Verantwortung besteht einfach darin, dass du das, was du von Gott bekommen hast, auch einsetzt. Einfach einsetzt. Entsprechend deiner Möglichkeiten. Das ist der Schlüssel. Nicht entsprechend anderer Möglichkeiten. Unser Problem ist aber, glaube ich, das, mitunter können wir dieses Ergebnis nicht sehen, die Frucht nicht sofort greifbar, oder wir sehen wieder die anderen. Da gibt es noch jemand, der ist noch besser, noch effektiver, noch beredter oder. Der kann noch leichter mit anderen über Gott und die Welt ins Gespräch kommen. Dann zu sagen, das kann ich nicht. Wenn ich das nicht kann, dann höre ich lieber gleich auf. Nein. Da ist hier nie die Rede davon. Genau das nicht, sondern ich sage es nochmal, mit deinen Möglichkeiten, das auszuloten. Denn alles andere, das setzt uns unter Druck. Nein, da setzen wir uns selber unter Druck. Nicht Gott, nicht der andere. Ich. Ich tue das selber. Und das ist für Jesus nicht entscheidend. Er möchte, dass du deinen Platz einfach ausfüllst. Jesus vergleicht nicht miteinander. Wenn überhaupt, das habe ich, glaube ich, dir, Paul, mal gesagt vor Jahren, wenn überhaupt Gott uns vergleicht, dann vergleicht er uns nur mit dem, was er an Potenzial in uns hineingelegt hat. Und sagt, Christian, das habe ich dir gegeben. Und Christian, hast du das eingesetzt? Hast du das entdeckt? Hast du das? Oder bist du dahinter zurückgeblieben? Also sozusagen auf der Ebene, aber nicht auf der anderen Ebene. Nicht zu sagen, Christian und Wolfgang, Christian und Paul, Christian und. Nein, das macht Jesus eben nicht. Und noch einmal, Jesus entscheidet, nicht wir, nicht die Ältesten, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde. Und es gibt noch viel mehr Erwartungen natürlich. Deswegen sage ich ja, es lohnt sich einmal, sozusagen die Erwartungsbrille aufzusetzen und dann mal das Neue Testament zu lesen. Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich lese das als eine Erwartung Jesu an uns. Spannend. Zeigt sich, wir werden als Christen, auch als Gemeinde, ja, uns fragen lassen müssen, bleiben wir hinter den Erwartungen Jesu an uns zurück, hinter den Möglichkeiten zurück. Zurück zum Gleichnis. Jesus freut sich und er lädt diese beiden ein. Als Beispiel für Menschen, die treu waren, die durchgehalten haben und die ja mit Freude gedient haben. Du hast mit dem Wenigen, bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Du gehörst dazu, du bist dabei. Das ist das Freudenfest. Ausruhen. Und ihr merkt natürlich, ihr wisst, ich habe noch jemanden unterschlagen. Der muss auch noch kommen. Aber da ist der Blickwinkel eben halt auch ganz wichtig. Und zwar Jesus hat das letzte Wort. Nicht wir entscheiden, noch einmal ganz wichtig, Jesus. Dieser dritte Typ Diener hat seine Berechtigung. Damit wir nämlich auch noch etwas lernen können. Wofür steht der eigentlich? Was hat er getan, beziehungsweise was hat er nicht getan, was hat er versäumt? Dieser dritte Knecht handelt nach rabbinischem Recht korrekt, absolut sauber. Er macht das Sicherste, was man machen kann, das war damals das Safe überhaupt, und zwar, man verbuddelte das. Und wurde eingeebnet, keiner konnte es sehen, war sicher. Also das war schon mal gut. Das heißt, er ist nicht mehr haftbar, weil er das Sicherste getan hat. Geld vergraben, es konnte nicht gestohlen werden. Er hat auch keinen Versuch unternommen, damit zu arbeiten. Und ich sage mal in Klammern, zu spekulieren. Könnte ja schief gehen. Und dann bin ich das Geld los. Also dann wäre der Kopf ab gewesen. Er verschleudert es nicht, er veruntreut es nicht, er nutzt es nicht für eigene Ziele. Bis hierher, Daumen hoch. Ja, nichts falsch gemacht. Obwohl, ja, vielleicht doch, wenn ich an andere Stellen denke, Jakobus 4, wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig. Das heißt, es war totes Kapital, da ist nichts mit passiert. Und das klingt hier ja auch an, er hätte es ja wenigstens Zinsen bringen lassen können, also irgendwo eine Wirkung erzeugen lassen können. Aber das Eigentliche passiert im Gespräch und das ist schon symptomatisch, weil Jesus mit ihm am längsten sozusagen im Gespräch ist oder der Herr in diesem Gleichnis, in dieser Rechtfertigung. Es wird etwas Wichtigeres deutlich. Wir erfahren sein Motiv für sein Verhalten. Angst und Furcht. Wenn Jesus der Herr ist, und davon gehe ich aus, dann gibt es Menschen, die haben ein völlig falsches, verschobenes, schräges Bild von ihm, von dem, was Jesus von ihnen erwartet, für ihr Leben, für ihre Entscheidung. Man hat gerätselt, wen hat Jesus hier eigentlich gemeint mit diesem Dritten? Waren das die Schriftgelehrten und Pharisäer damals, die zwar, ich sag mal, das Potenzial hatten, aber es nicht genutzt haben, es sozusagen vergraben haben? Könnte es das sein? Ich lasse es offen. Vielleicht insofern schon, weil sie ein bestimmtes Bild von Gott gehabt haben, wer Gott für sie war. Für uns bedeutet es aber, unser Gottesbild, unsere Beziehung zu Jesus und unser Umgang mit Gottes Wort entscheidet darüber, wie zukunftsfähig unser Leben ist. So möchte ich das einmal übersetzen. All das, hast du Angst vor Gott? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, so von früher. Ist das ein angstbesetztes Bild? Fühlst du dich von Gott unter Druck gesetzt? Wehe, wenn du nicht mit 5 Leuten in der Woche im Gespräch über deinen Glauben gewesen bist. Daumen runter. Gibt einen Eintrag in die Personalakte. Zu wenig gelaufen. Welches Bild hast du von Gott? Ist Gott wirklich der liebende Vater? In dem Bild von dem verlorenen Sohn oder den verlorenen Söhnen mit offenen Armen? Ist Gott für dich der Hirte oder vielleicht nur der Richter, der abwägt, so oder so? Alles läuft wieder auf die Frage hinaus, vertraust du eigentlich Gott? Vertraust du, dass er an deiner Seite ist? Vertraust du, dass Jesus gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde und deshalb könnt ihr tätig werden? Vertraust du darauf? Dann mach jetzt hier, wenn ich gleich aufhöre, nicht einfach einen Punkt, sondern dann mach einen Doppelpunkt. Und dann überleg für dich, was erwartet Gott von mir? Ganz persönlich, von dir mit deinem Namen. Was darf er von dir erwarten? Wo bleibst du hinter seinen Erwartungen zurück? Das ist eine Sache wirklich zwischen dir und Gott. Wo bleibst du dahinter zurück? Was soll ich tun oder was soll ich lassen? Wo habe ich etwas verbuddelt, was ich besser einsetzen könnte? Und wenn ich das ganz einfach nehme, können wir es in einem Satz zusammenfassen. Ein Gebet. Jeden Tag, jeden Morgen. Lieber Vater, was erwartest du von mir heute? Und wenn ich dann darauf warte und mit diesem Doppelpunkt in den Tag gehe, dann bin ich überzeugt, er wird es dir zeigen, was an diesem Tag er von dir erwarten wird, was einfach kommt. Ich bete mit uns. Jesus, und mir ist es selber sehr zu Herzen gegangen, dass du uns und mich nicht überforderst, dass du nicht deine Vergleichsliste anlegst und sorgfältig einträgst, was ich kann, tue, mache und andere daneben stellst. Sondern ich möchte dir danken, dass du jedem von uns einzigartige Möglichkeiten gegeben hast. Und auch in der Kombination, jeder von uns einzigartig ist. Du hast Geduld mit uns, du traust uns unwahrscheinlich viel zu und du bist an unserer Seite, du stärkst uns den Rücken, du forderst uns auch heraus. Aber über allem hast du uns deinen Heiligen Geist gegeben. Ich bitte dich, setz du in uns, in unserem Leben dieses Potenzial frei. Diese Freude, diesen Mut, dass wir mit dir unterwegs sind. Das Höchste unseres Lebens ist, ja, dich kennen, dich lieben, dir dienen. Lass das Realität werden, alltagstauglich werden. Zukunftsfähig möchten wir sein. Danke, dass du bei uns bist und bleibst. Amen.